Ihr könnt die erste Folie schon mal einblenden. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin selber sehr gespannt auf die Predigt. Ich sage nachher, warum. Safety first. Könnt ihr euch noch an den ersten Satz aus Psalm 27, den ihr gerade gebetet habt, erinnern? Erster Satz. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Genau, nicht schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt, zweiter Satz. Vor wem sollte ich mich fürchten? Genau. Ist es nicht die Lebenshaltung, die Lebenshaltung, die ich mir zumindest wünsche? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, meine Rettung. Zu dem Wort kommen wir nachher nochmal. Ich predige nicht über Psalm 27, aber der passt. Eigentlich ist es die Predigt. Also das passt wie die Faust aufs Auge. War nicht abgestimmt, genau. Diese Haltung in meinem Leben, diese Lebenszuversicht, die hätte ich gern. Aber die habe ich nicht immer. Und der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und die Realität ist doch, dass ich mich ab und zu fürchte. Und dass ab und zu was auch nicht gut ist. Und dass ich nach Sicherheiten strebe. Und dieses Safety First, das ist ja in meinem Leben, muss ich ehrlich sein, schon ein Thema. Ich schaffe mir so meine Sicherheiten. Ich suche, mein Leben abzusichern. Durch Beziehungen, durch Geld, durch meinen Beruf. Dadurch, dass ich vielleicht auch durch meinen Beruf oder durch das, was ich tue, Menschen von mir abhängig mache, Überzeugung oder in dem Wunsch, dass sie mir Gutes tun und dass sie mir helfen in zur Zeit der Not. Joachim Ringelnatz hat mal gesagt, sicher ist, dass nichts sicher ist. Und selbst das ist nicht sicher. Das doch gleichzeitig bei all unserem Streben nach Sicherheit, nach Safety First, und ich weiß nicht, wie viel Geld ihr für Versicherungen mittlerweile ausgebt und wie viel ihr in Zukunft noch ausgeben werdet, weil die Versicherungen manche Schäden bei Naturkatastrophen auch gar nicht mehr bezahlen können. Und die Sabine hat mir vorhin gesagt, dass es gestern hier gebrannt hat beim Gewitter. Das zeigt tatsächlich, Joachim Ringelnatz hat recht, es ist nichts sicher. Und da hat auch keiner was falsch gemacht. Es hat einen Blitz eingeschlagen und es hat gebrannt. Zack. Zumindest Besitz ist weg. Und unsere Reaktion darauf, meine Reaktion darauf, ist noch mehr Versicherungspolice zu bezahlen. Und das ist ja auch alles gar nicht schlecht. Nur die Frage ist, baue ich da mein Leben drauf oder tue ich das nicht? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und in dieser Spannung, dass ich vielleicht durch Streben nach Sicherheit auch in was reinkomme, wo ich gar nicht hin will, was mich gefangen macht, wo ich in meiner Entscheidungsfreiheit gar nicht mehr so frei bin. Zum Beispiel, weil das Haus noch nicht abbezahlt ist. Zum Beispiel, weil ich noch Verpflichtungen hier und dahin habe, damit ich mein Leben absichere. Das behindert meine Entscheidungsfreiheit. Und in dieser Spannung lässt Wilhelm Shakespeare, das war nicht König Lear, sondern der andere, das ist peinlich, das fällt mir jetzt nicht ein. Also William Shakespeare lässt eine seiner berühmten Figuren, ihr kommt vielleicht drauf, müsst mir helfen, Macbeth war es, genau, lässt Macbeth an einer Stelle sagen, denn, wie ihr wisst, ist Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit. Und dieser Spruch wird in Macbeth nicht widerlegt, im Gegenteil. Ganz am Anfang von diesem Stück braut sich schon was zusammen und irgendwann sagt Macbeth, denn wie ihr wisst, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit. Safety first oder der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? In dieser Spannung befindet sich auch der Protagonist der Predigt. Und das war, das geht um die, um das vielleicht sogar, also das meiner Meinung nach mit das bekannteste, die bekannteste Geschichte, das bekannteste Buch aus der Bibel. Und es handelt sich nicht um Jesus. Habt ihr einen Tipp, wer das sein könnte? Als jedes Kind kennt diese Geschichte, jetzt vielleicht nicht mehr, aber zu meiner Zeit kannte wirklich jedes Kind diese Geschichte. Und es ist, ich glaube, da kann man jetzt noch viele Menschen auf der Straße fragen und sagen, ja, den kenne ich oder davon habe ich schon mal gehört. Weil es einfach wahnsinnig skurril ist und eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich löse es auf, es geht natürlich um Jona. Die Jona-Geschichte ist wahrscheinlich bekannter als, also weltweit wahrscheinlich bekannter als, als so manche Jesus-Geschichte. Und der Jona war genau in dieser Situation. Auf der einen Seite nach Sicherheit strebend und auf der anderen Seite war da was, was ihn gerufen hat. Da steht ganz am Anfang vom Jona-Buch, steht, mache dich auf. Und es ist das gleiche Wort wie bei Abraham, ganz am Anfang, wo Gott zu Abraham sagt, mache dich auf, geh aus deiner Heimatstadt und dahin, wo ich dich für hinführen werde. Das gleiche Wort. Und jetzt ist Jona aufgerufen, mache dich auf in einer Situation, die gefährlich war. In eine Situation rein, die noch viel gefährlicher ist. Jona ist gleichzeitig nicht nur das bekannteste Buch wahrscheinlich aus der Bibel, ich sage es jetzt einfach mal, zumindest unter Kindern. Es ist auch in der Auslegung wahrscheinlich das breiteste und umstrittenste, was es überhaupt gibt, vielleicht weil es so skurril ist und weil da so viele Sachen passieren, die wir nicht auf Anhieb erklären können. Und das will ich noch vorausschicken. Ich habe vor vielen Wochen, hat mich dieses Thema Sicherheit begeistert und dann habe ich gedacht, dann habe ich an Jona gedacht und da mache ich eine Predigt draus und die Gedanken sind die letzten Wochen weitergegangen und je mehr ich gelesen habe und gestern dann das alles zusammenfassen wollte, desto mehr habe ich festgestellt, ich weiß es nicht. Und es ist eine sehr unfertige Predigt geworden. Aber das möchte ich eben, das ist das Vorwort, das möchte ich vorausschicken. Ich sag einfach das, was ich für richtig halte. Anders kann ich es nicht machen. Auch wenn andere Ausleger das vielleicht manches anders sehen und andere da vielleicht ein bisschen nicken würden. Ich habe gedacht, ich sag euch das, was mir auf dem Herzen liegt und der Geist Gottes wird es euch vielleicht weiter erklären, das, was ich nicht erklären kann. Jona, ganz seltsames Buch von einem Propheten, dessen Botschaft im Jona-Buch, also dessen Predigt im Jona-Buch gar nicht vorkommt. Der predigt gar nicht. Es ist ein Prophet, der nichts sagt. Also der sagt dann schon was, aber er kommt ohne Predigt aus. Und von einem, und es zeigt auch die ganze Spannung, dessen Name Taube bedeutet, und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass eine Großstadt damals, eine mächtige Stadt, dem Erdboden gleichgemacht wird. Da ist nichts mit Taube und Frieden. Und von einem, der sein Gelübde Gott gegenüber abgegeben hat. Wahrscheinlich war Jona in der Prophetenschule von Elisa. Wahrscheinlich war der da. Und die mussten allen Gelübde abgeben und sagen, das, was Gott zu mir sagt, das mache ich und das predige ich und nichts anderes. Und dieser Jona flüchtet vor diesem Gott. Denn er hört dieses Wort, mache dich auf. Und es heißt nicht nur, mache dich auf, sondern es heißt, mache dich auf und geh nach Ninive. Und da müssen beim Jona die Alarmglocken geläutet haben, aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass Ninive war eine assyrische Stadt und die Assyrer waren damals ungefähr das, was ISIS und Hamas heute ist. Das waren keine Guten. Das waren keine Verhandlungspartner. Das waren welche, die dreingeschlagen haben, denen ein Menschenleben egal war. Die Ich habe viel gelesen, ich habe wirklich viel gelesen und manchmal ist es mir schlecht geworden, wo ich auch außerbiblische Quellen zu den Texten gelesen habe und wo steht, was die Assyrer damals alles angerichtet haben. Mir ist es schlecht geworden und ich verstehe den Jona, dass er sagte, Gott, ja, ist in Ordnung, ich habe dir ein Gelübde gegeben, aber da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin. Und noch dazu in einer Zeit, in der die Assyrer, die Israeliten, der Jona war im Nordreich, im Reich Israel, bedroht haben. Es gab offene Drohungen und es gab auch schon Kampfhandlungen, bevor Jona diesen Auftrag bekommen hat. Und dazu, das kommt ganz am Ende vom Jona-Buch, und das zeigt seine Motivation tatsächlich, sitzt Jona da und wartet auf die Zerstörung Ninives und sagt zu Gott, nach 40 Tagen, nach denen nichts passiert ist, sagt er zu Gott, und ich hab's doch gewusst. Du schickst mich dahin und es ist so vergeblich. Ich habe den Mut, dahin zu gehen und diesen Feinden den Untergang zu prophezeien. Und du, was machst du? Nichts. Ich wusste doch, dass du gnädig bist. Was soll das? Bringt uns doch nichts. Und um das zu verstehen, ist es wiederum wichtig zu wissen, dass sowohl Elia als auch Elisa, auch große Propheten im Alten Testament, zu feindlichen Völkern geschickt wurden, um von Gott Gericht zu predigen und Umkehr zu predigen. Und Jona hat erlebt, dass es bei den Syrern schon, da ist Elisa hingegangen, dass es da eine Umkehr gab. Und dass Gott da ein feindliches Land, ein Israel feindlich gestimmtes Land im guten Sinne gerichtet hat, zurechtgebracht hat, gestärkt hat. Und jetzt soll Jona zu den Feinden Israels gehen und denen sagen, passt auf, Gott ist hinter euch her. Ich wusste doch, dass du gnädig bist, ich bin halt bescheuert. Versteht ihr, was den Jona motiviert hat? Und er macht sich auf. Gleiches Wort, erstes Kapitel, immer noch erstes Kapitel. Es geht nur um die ersten zwei Kapitel heute, also es, genau, nicht, also ich werde irgendwann fertig. Und dann steht das gleiche Wort, Jona macht sich auf. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Ninive lag im Osten, Tarsis, wo er sich, also schon er geht zunächst nach Jaffa, Joppe, das ist eine Hafenstadt in Israel, da geht er zunächst hin. Und dann steht da eben dieses Wort, er geht hinunter nach Jaffa. Und dann steht da das Wort, er geht hinunter aufs Schiff. Hinunter aufs Schiff steht da eigentlich. Er geht hinunter aufs Schiff. Und dann steht da irgendwann, als er auf dem Schiff ist, er geht hinunter in die Kajüte. Und alle die ihr wisst, wie das erste Kapitel weitergeht und wie die Geschichte weitergeht, der geht dann noch hinunter ins Meer. Nicht hinauf nach Jerusalem, wie es oft heißt im Alten Testament, nicht hinauf in den Tempel, nicht hinauf auch nach Ninive in Gottes Auftrag, er geht hinunter. Viermal heißt es hinunter. Und dieses hinunter wird mit einem Satz, ihr könnt es gerne nachlesen, also das Deutsche, was ich jetzt so zitiere, das kommt aus der Elberfelder Bibel, ihr könnt es nachlesen, da steht dann, weg vom Angesicht Gottes. Weg vom Angesicht Gottes. Wir haben in Psalm 27 gelesen, ich wende in einer Notsituation mein Angesicht dir zu. Ich wende mein Angesicht zum Angesicht Gottes. Und Jona hat gesagt, weg von dem. Ich halte das nicht aus. Weil er gespürt hat, die Sicherungen, an die er geglaubt hat, zum Beispiel, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist und dass Gott es schon schützen wird vor seinen Feinden, das bröckelt gerade. Und auch, dass er das Wort Gottes verkündigt und alle hören zu und bekehren sich, das bröckelt gerade. Und auch, dass er durch seine Tätigkeit, sagen wir mal, politische Stabilität schafft. Das bröckelt gerade. Alles das, was er sich gewünscht hat, alles das, was er eigentlich gebraucht hat für seine Sicherheit, stellt Gott in Frage, dadurch, dass er sagt, geh dahin. Zuwendung zu einem heidnischen Volk bedeutete immer Gefahr für Israel. Und auch seine persönliche Sicherheit war natürlich bedroht. Ihr müsst euch überlegen, wo der hingeht. Und wenn er in Ninive was bewegen will, dann geht er nicht irgendwie zu den Tagelöhnern oder zu denjenigen, die gerade die Straße putzen, sondern er geht zum König. Denn der König war damals, das sehen wir dann im Kapitel 3, der König war damals das geistliche und das weltliche Oberhaupt von den Assyrern. Was der gesagt hat, haben die Leute gemacht. Oder assyrisches Recht, sind gekillt worden. Das, was der König gesagt hat, war völlig abhängig vom König. Gott sagt, geh hin zu demjenigen, der dir dein Leben nehmen kann, wenn es dir nicht passt, wenn es ihm nicht passt. Dass Jona da Angst hatte, ich verstehe es. Problem ist, dass Jona taub wird für das Reden Gottes. Dass Jona taub wird für die Führung Gottes. Dass Jona sich mehr und mehr abkapselt. Das zeigt sich eben auch in diesem Hinunter. Er geht erst nach Jaffa, da gibt es noch Leute, mit denen er reden kann. Dann geht er aufs Schiff, da spricht er vielleicht noch mit dem Kapitän und zahlt seinen Preis. Menschengruppe wird viel kleiner, mit denen er noch Kontakt hat. Und dann sagt er, ich gehe alleine zum Schlafen. Und dieser Schlaf mitten im Sturm zeigt für mich sehr, sehr, sehr deutlich, dass er mit dem Leben und mit allem Reden und mit allen Mitmenschen und mit Gemeinschaft, vor allen Dingen auch mit Gemeinschaft mit Gott, abgeschlossen hat. Die Abwendung von Gott führt in die Isolation. Und die Abwendung von Gott und das wirkliche Bauen auf eigene Sicherheiten führt dazu, dass wir isoliert sind. Kleines Beispiel, es werden ungefähr, also in den USA, wird ab einem bestimmten Einkommen, wird der Zuwachs des Einkommens, also sagen wir mal, also es gibt so eine Grenze von Einkommen, ich sage jetzt mal 200.000 Dollar im Jahr oder mehr, ich weiß es nicht genau, die Zahl. Jedenfalls gibt es da eine Benchmark, die kann man berechnen. Und dann zeigt sich, dass das, was da drüber verdient wird, über dieser 200.000-Dollar-Grenze, wird zu 80% für Sicherheitstechnik ausgegeben. Das Streben nach Sicherheit, nach eigener Sicherheit, führt in die Isolation. Und dann kommt ein weiterer Satz im ersten Kapitel, der das alles wieder in Frage stellt. Ich habe ihn schon eingeblendet. Es kommt, Gott schickt einen Sturm und das Schiff gerät in Unruhe. Und die Schiffsleute versuchen auch alles, um das Schiff zu retten. Vor allen Dingen tun sie zwei Dinge. Das eine ist, jeder betet zu seinem Gott. Das scheint eine ganz internationale Truppe gewesen zu sein. Jeder betet zu seinem Gott und sie erleben, es tut sich nichts. Und dann fangen sie an und vorher auch schon, dass sie wortwörtlich ihre Sicherheiten über Bord werfen. Sie sehen ganz genau ihre Sicherheiten, die sind vielleicht sogar, hinderlich, weil die relativ schwer sind. Sie werfen Schiffsausrüstung über Bord. Übersetzt, Schiffsausrüstung ist dazu da, dass ich sicher ankomme. Sie werfen Schiffsausrüstung über Bord. Und irgendwann fällt dem Kapitän ein, hey, da unten liegt noch einer, der hat noch nicht gebetet. Vielleicht gibt es ja noch einen, der es doch im Griff hat, wenn es unsere Götter schon nicht richten können. Und auch das ist ein Erleben weltweit bei jedem Menschen, dass wenn wir in Unruhe kommen, wenn wir in Sturm kommen, dass wir fragen nach unseren Sicherheiten, dass wir hinterfragen, was uns wirklich trägt. Und dass Menschen ganz häufig auf den Gedanken kommen, wir könnten es ja mal mit Beten probieren. Wir könnten es. Menschen, die noch nie gebetet haben und sich vielleicht auch gar nicht als fromm bezeichnen würden, wir könnten es ja mal mit Beten probieren. Schaden kann es ja nichts. Und ich glaube, dass solche Gewitter, solche Stürme, solche Blitzeinschläge uns dran eben genau daran erinnern, dass es hier keine Sicherheit gibt, aber dass es vielleicht doch jemanden gibt, dem wir nicht egal sind, der sich nach uns sehnt. Und ganz schlimm muss es für den Jona gewesen sein, dass da dieser heidnische, so stelle ich es mir jedenfalls vor, dieser heidnische Schiffskapitän kommt, ihn schlafen findet und ihn weckt mit den Worten, erhebe dich, steht da glaube ich im Text, erhebe dich, weil es halt besser passt in den Kontext, wörtlich steht da, mache dich auf. Dass da ein heidnischer Schiffskapitän kommt, der sagt, Jona, du hast einen Auftrag. Jona, da ist einer. So muss es bei Jona angekommen sein. Mache dich auf, das sind die gleichen Worte. Und sie versuchen wirklich alles und sie schaffen es nicht. Und dann spricht der Schiffskapitän oder die Schiffsbesatzung den Jona auch noch an, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Und wer bist du? Und ich habe so gedacht, manchmal tut's uns Menschen gut, mir gut, dass andere Menschen, Brüder oder Schwestern oder auch Leute von der Straße, die nicht an Gott glauben, mich daran erinnern, dass es da einen gibt. Und Gott sei Dank passiert es. Weil wir oft ja so gefangen sind in den Dingen, die uns beschäftigen, in den Dingen, die uns wichtig sind, in den Dingen, die wir nicht verlieren wollen, in den Dingen, die vielleicht gerade bröckeln und da nicht rauskommen. Und Gott schenkt es immer wieder, so wie dem Jona hier, dass da einer kommt und sagt, ich bin auch noch da. Und sie probieren es weiter und weiter und weiter und weiter und Jona bietet an, werft mich ins Meer und dann sagen die, wir sind noch nicht, also das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Jona sagt, er ist am Ende seines Lebens angekommen. Er sagt, ich kann nicht mehr. Ich will aber auch nicht zu diesem Gott zurück. Werft mich ins Meer. Dann ist es vorbei. Dann hat Gott mich quasi, dann ja, kann er auch nichts mehr dran ändern. Und interessant, dass die Schiffsleute dann sagen, also zu diesem Gott sprechen und sagen, es tut uns leid, ich glaube, wir müssen das jetzt machen, aber rechne uns diese Schuld nicht zu. Und dann werfen sie ihn ins Meer und der Sturm ist vorbei. Denn sie konnten es nicht. Auch die Schiffsleute waren überfordert. Auch die Schiffsleute konnten es nicht. Und auch die Schiffsleute mussten in diesem schrecklichen Moment den Plan Gottes ausführen. Sie konnten es nicht selber. Sie haben es mehrfach versucht, ihre Sicherheiten über Bord geworfen. Sie haben es versucht, es ging nicht. Und haben dann erlebt, dass Jona weg war und der Sturm war vorbei. Und da waren sie erstaunt. Aber zurück zu Jona. Zweites Kapitel steht, dass da ein großer Fisch gekommen ist. Nein, es steht nicht ein großer Fisch gekommen, sondern Gott hat einen großen Fisch gerufen. Und auch damit habe ich mich beschäftigt und mir ist es eigentlich wurscht, was das für ein Fisch war, aber wahrscheinlich war es ein Pottwal. Es gibt zwei Berichte. Also eigentlich ist es mir auch wurscht, ob es außerbiblische Quellen gibt, die, ähm, die die Bibel belegen. Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann, aber es gibt zwei belegte Fälle von Menschen, die das Verschlucken in einen Pottwal rein 2 Tage überlebt haben. Die gibt es. Verbrieft. Und ich glaube, und es spricht manches dafür, dass es ein Pottwal war, aber nun kommt dieser große Fisch, Gott hat ihn gerufen und hat den Jona verschluckt. Und jetzt passiert was, wo der Jona ja tatsächlich komplett isoliert ist. Aber er lebt. Das, was er erwartet hat, nämlich dass er stirbt und dass sein Leben vorbei ist, das ist nicht eingetreten. Er erkennt, er lebt. An einem ganz besonderen Ort, aber er lebt. Und dieses Erleben, dass er gar keine Sicherheiten mehr hatte, also er hat sich ja dem Tod hingegeben, er hat sich dem Sturm hingegeben, es war sein Lebensende, er hatte keine Sicherheiten mehr. Das Erleben, dass er in dieser Situation gerettet wird, das lässt ihn ein Gebet sprechen. Und das lese ich jetzt vor. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortete mir, aus dem Schoß des Sheol rief ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Sheol ist das Totenreich. Da hat er sich schon gesehen. Also er hat wirklich mit dem Leben abgeschlossen. Sheol ist das Totenreich. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Da kann man fragen, wer hat da wen in die Tiefe geworfen? Alle deine Wogen und alle deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Jona ist vom Angesicht Gottes weg und wirft hier, und das finde ich so wahnsinnig tröstlich, Gott vor, dass er ihn verstoßen hätte von seinen Augen. Gott ist der Urheber all dieses Unglücks. Das wirft Jona im Bauch des Fisches Gott immer noch vor. Das finde ich erstaunlich, nach all dem, was so passiert ist. Finde ich wirklich erstaunlich. Und noch erstaunlicher finde ich, dass Gott es aushält. Dass Gott ihn jetzt erstmal reden lässt. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Jona ist geflüchtet vor dem Angesicht Gottes und jetzt sagt er, und dennoch werde ich meine Augen wieder zu deinem Tempel, das heißt zu deiner Anwesenheit, zu deiner Gegenwart, zu deinem Antlitz, zu deinen Augen richten. Ich wende mich Gott dir wieder zu. Wem soll er sich denn auch sonst zuwenden im Bauch des Fisches? Da war keiner zum Reden. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Ups. Oh, da ist was schiefgegangen. Zu den Gründen der Berge, ich lese es vor, da ist irgendwas schiefgelaufen vom Format her. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren oder die, die das Nichtige verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Zitat Psalm 27. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Um was es mir geht? Er hat mit dem Leben abgeschlossen. Das habe ich rot markiert. Da bin ich schon drauf eingegangen. Im Sheol schrie ich um Hilfe. Er hat mit dem Leben abgeschlossen. Und dann... Und dann habe ich rot markiert, das müsst ihr mir jetzt glauben, diesen Satz, dass Jona erkannt hat, die, die das Nichtige anbeten, die sind verloren. Die trennen sich von Gottes Gnade. Die, die sagen, ich kann mit meinen eigenen Sicherheiten, ich kann mit meinem eigenen Leben, kann ich mir Bedeutung und Bestand und Glück und Zufriedenheit geben und auf solche Dinge setzen. Es geht nicht darum, dass wir eine Lebensversicherung abschließen, aber es geht darum, dass wir unser Leben auf Geld bauen, unser Leben auf Familie bauen, unser Leben auf Beziehungen bauen, unser Leben auf unseren Beruf bauen, unser Leben auf unsere Ehre bauen, auf das, dass andere Leute mir wohlgesonnen sind. Darum geht's. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und diejenigen, die das sagen, von Herzen sagen, die verlieren die Gnade nicht. Die, die auf das Nichtige bauen, verlieren die Gnade. Und in dem allem zeigt sich, in der ganzen Geschichte, dramatischen Geschichte mit dem Sturm, zeigen sich drei Grundmotive des Handelns Gottes aus meiner Sicht. Das eine ist Gottes unglaubliche Treue. Er hätte einen anderen berufen können. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aus der Prophetenschule vom Elisa, da gab es noch einen Haufen Propheten. Das war eine Schule. Da hätte Gott sagen können, okay, der Jona hat es jetzt nicht gemacht, ich kümmere mich um jemand anderen, zack und auf. Und dann wäre Jona verloren gewesen. Wir würden diese Geschichte heute nicht lesen. Das wäre keine Erwähnung wert. Es zeigt sich hier darin, dass Gott einen Fisch ruft und diesen Jona holt, Gottes unglaubliche Treue. Es zeigt sich zum Zweiten seine geduldige Liebe. Jona flüchtet vorm Angesicht Gottes, es ist ihm alles zu unsicher. Und Gott lässt ihn erstmal laufen. Und Gott lässt ihn irgendwo hinlaufen, wo es keine Ablenkung mehr gibt, wo es keine Sicherheiten mehr gibt, wo er alleine in einer feuchten, sauren Höhle sitzt, abhängig von einem Pottwal. Und manchmal zeigt sich Gottes Liebe darin, dass er uns unsere Sicherheit, das ist ein schwieriger Satz, aber manchmal zeigt sich, bin ich überzeugt davon, weil es hier auch so ist und weil ich das in meinem Leben auch immer wieder erlebt habe, zeigt sich Gottes Liebe darin, dass er uns das wegnimmt, was keinen Bestand hat. Dass er uns in Situationen und in Phasen führt, wo uns nichts anderes übrig bleibt, so wie dem Jona hier, uns nichts anderes übrig bleibt, als sich uns Gott zuzuwenden. Wo es keine Ablenkung mehr gibt. Und das Dritte, was sich da zeigt, ist seine Beharrlichkeit bei der Durchführung seiner Pläne. Gott kommt zum Ziel. Ist eigentlich egal, ob der Jona jetzt abgehauen ist oder nicht. Für Ninive war es das Gleiche, für das gleiche Ergebnis, für Israel war es das gleiche Ergebnis, nur für Jona war es ein anderes. Gott ist beharrlich bei der Durchführung seiner Pläne und wir Menschen, die von ihm weglaufen, können seine Pläne nicht durchkreuzen. Das geht nicht. Mal gucken, wie weit wir hier sind. Genau. Und jetzt zum zweiten Satz, den ich rot angestrichen habe, da kommt Jona dann tatsächlich ganz am Schluss, letzter Satz in dem Psalm, den er betet, zu dem Satz, beim Herrn ist Rettung. Derjenige, der sich selber retten wollte, derjenige, der auf seine Sicherheiten, auf seine Vernunft, auf seinen Verstand gebaut hat, der kommt zum Schluss zu dem Satz, beim Herrn ist Rettung. Bei dem Herrn ist Rettung. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, was da steht. Weiß jemand, was da steht im hebräischen Urtext? Weiß jemand, was da steht? Wie das Wort heißt, wie man das ausspricht? Okay, weiß niemand. So heißt es. Yeshua. Die Rettung. Yeshua. Yeshua Mashiach. Jesus der Messias. Jesus ist die Rettung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und tatsächlich gibt es viele Parallelen zwischen Jona und Jesus. Und Jesus selbst sagt in den Evangelien, wo die Pharisäer Zeichen fordern, sagt er, es gibt kein Zeichen außer das von Jona. Und damit meint er, ich bin derjenige, der freiwillig in den Tod geht, alle Schuld und alle Not und alles Elend dieser Welt trägt. Und ich bin derjenige, der nach 3 Tagen wieder auferstehen wird und damit der Welt zeigen wird, es gibt keine Verzweiflung. Es gibt in unserem menschlichen Leben keine Sicherheit, aber es gibt auch gar keinen Grund zu verzweifeln, weil ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es gibt noch mehr Parallelen zwischen Jesus und Jona. Unter anderem war Jesus auch mal im Sturm und hat geschlafen. Aber er hat nicht geschlafen, weil er sein Angesicht von Gott weggewendet hat und mit dem Leben abgeschlossen, sondern er hat geschlafen, weil er es im Griff hat. Weil er genau wusste, er ist der Herr. Und in all dem, was uns begegnet, in all dem, was unsere Sicherheiten in Frage stellt, ist es gut, tut's gut, sich diese 2 Wörter einzuprägen, vielleicht für nächste Woche. Rettung, Jeschua. Gott selber, Jesus selber ist die Rettung. Und deswegen braucht es eine Entscheidung. Und ich glaube, es braucht eine Entscheidung, ob wir uns auf unsere eigenen Sicherheiten, ob wir auf unsere eigenen Sicherheiten setzen wollen oder auf Jesus. Da braucht es eine tägliche Entscheidung. Und es ist manchmal nicht ganz einfach, sich für Jesus zu entscheiden, weil die Welt da draußen sagt, du bist ja bescheuert. Aber es beschränkt unsere Freiheit. Unsere Freiheit, das zu tun, was Jesus von uns möchte. Das sehe ich in meinem eigenen Leben so. Und es braucht eine Entscheidung, das sehen wir im Fortgang von der Jona-Geschichte auch. Denn als Jona kommt und das dem König sagt, was Gott vielleicht vorhat, also da steht übrigens nicht, dass Gott gesagt hat, in 40 Tagen ist die Stadt weg. Das hat Jona gesagt. Da steht nur, er soll gegen Ninive predigen, was er dann tut. Und die Reaktion der Assyrer ist Buße. Er sagt, ja, das stimmt. Wir haben Gott verlassen. Wir haben das Gute verlassen. Wir sind abgewichen und sie hören mit allem auf. Selbst die Tiere und die Kinder kriegen nichts mehr zu essen eine Zeit lang. Das heißt, die hören mit allem auf, was sie tun und wenden sich Gott zu. Und bitten ihn und sagen, vielleicht, wenn wir uns zu ihm wenden, ist er doch gnädig. Und vielleicht, wenn wir uns in unseren Schwierigkeiten, in unseren Nöten, die wir haben, zu Gott wenden, vielleicht ist er doch gnädig. Vielleicht wendet er unsere Situation. Oder vielleicht zeigt er, dass sein Name, ich bin bei dir, ist. Die Folgen für Ninive waren tatsächlich, dass es Jona hat zu Zeiten von Jeroboam II. Gelebt und von der Zeit an gab es ungefähr 40 Jahre Ruhe mit den Assyrern. Komisch. Das hat sich beruhigt. Und danach ging es wieder los und Ninive ist irgendwann zerstört worden. Das heißt, ob wir uns Gott zuwenden oder nicht, hat einen Impact auf unser Leben. Und ich glaube auch, ob wir uns als Staat, als Volk Gott zuwenden oder sagen, wir brauchen ihn nicht mehr, hat einen Impact auf unseren Staat. Im Persönlichen, im Politischen, ganz egal, wenn wir uns von Gott abwenden, hat es Folgen für unser Leben. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann hat es auch Folgen für unser Leben. Das sehen wir im Jona-Buch. Und wir sehen auch, dass Jona noch nicht so ganz geläutert war. Er hat noch einige Struggles mit Gott gehabt. Es sind nur 4 Kapitel, aber lest es mal in Ruhe durch. Das ist der Wahnsinn. Aber was nicht mehr passiert mit dem Jona, ist, dass er aufhört zu beten. Ist, dass er aufhört, mit Gott zu reden. Und was nicht mehr passiert mit Jona, ist dieses Erleben der Gottferne. Und Gott ist immer noch da und jeden Tag sagt er ihm, übrigens, ich habe die Staude für dich wachsen lassen und jetzt reg dich mal nicht drüber auf, dass ich 120.000 Leuten das Leben gerettet habe. Das ist ein Dialog. Das heißt, Jona bleibt Gott zugewandt. Also es braucht eine Entscheidung. Und ich würde, und das ist jetzt der Schluss, ihr habt es geschafft, nicht mehr von Sicherheit sprechen, um die es geht, sondern um meine Gewissheit. Es gibt eine andere Person im Neuen Testament, die alles versucht hat, seinem Leben Bedeutung zu geben. Der hat sogar versucht, Bedingungen zu schaffen, die dann so rein und so groß und so toll sind, dass der Messias wiederkommen kann. Er wollte sein Volk retten. Hehres Ziel. Der, von dem ich da spreche, ist Paulus. Und der hat dann, als er eine Jesus-Begegnung gehabt hat, gesagt, alles, was mir Gewinn war, also meine Sicherheiten, mein Leben, alles, was ich mir erarbeitet habe, das habe ich für Christi Willen für Schaden erachtet. Da steht Dreck. Ja, ich erachte es alles für Dreck gegenüber den überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Dreck geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben und die unserem Leben Bestand gibt. Und nur hier bekommt unser Leben Bestand. Und dann schreibt Paulus weiter, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, Jona, Jesus, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das heißt, das, was meinem Leben Bestand gibt, ist mit meinen Sicherheiten aufzuhören und ganz auf Jesus zu setzen. Das sind kräftige Worte. Ich achte es für Dreck, was ich mir erarbeitet habe. Paulus lässt seine alten Sicherheiten fahren. Er vertraut dem überwältigend anderen Gott, der ihm zunächst auch den Blick verstellt. Also der hat auch nichts mehr gesehen. Genau im Fisch war es auch dunkel. Paulus hat auch ein paar Tage nichts mehr gesehen. Und der ihn ermuntert, so zu glauben, dass Berge weichen, dass Hügel hinfallen und dass man selbst über ganze Tränenseen hinwegkommt. Und Paulus findet wie Jona mit Gottes Hilfe einen Weg aus seiner Finsternis in die Klarheit des Glaubens. Gewissheit kann man wagen, wenn Gott einem winkt. Und an einer anderen Stelle schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nicht sicher, aber gewiss. Ich bin gewiss. Und deswegen hat Dietrich Bonhoeffer, letztes Zitat, im KZ den Satz gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Amen. Wir singen.